Herzlich willkommen zum ROECS Videopodcast. Nach längerer Pause gibt es heute wieder einen Videopodcast von mir. Aus gegebenem Anlass, die Übernahme der VMware durch die Broadcom, habe ich den Peter Travnicek, den Country Manager der VMware, heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Peter.
Danke für die Einladung.
Peter, die VMware ist ja durch stürmische Zeiten gegangen im letzten Dreivierteljahr, Jahr. Die Übernahme ist schon länger angekündigt, im letzten Jahr war es soweit. Wie geht es denn der VMware heute?
Uns geht es heute sehr gut. Wir haben natürlich nach den üblichen Schwierigkeiten einer solchen Übernahme neue Systeme, neue Prozesse, neue interne Tools, viele neue Dinge gelernt und wir sind durch einen gegenseitigen Lernprozess gegangen. Das heißt, die Broadcom musste uns kennenlernen, wir mussten die Broadcom kennenlernen und wir sind jetzt in der Lage, unseren Kunden neue, noch bessere Angebote machen zu können.
Wir haben in den letzten Monaten ja durchaus einiges an Herausforderungen gesehen für die Partnerlandschaft, auch für die Kunden. Viele Änderungen in Partnerprogrammen, Partnermodellen, in der Preisliste, im klassischen Geschäft und auch im Service Providing. Der Übergang von Perpetual-Lizenzierung zu Subscription-Modellen. Also viele Dinge haben sich geändert. Vieles hat uns in Atem gehalten. Viele Fragen kommen von den Kunden. Was kommt denn noch? Ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht? Wie stehen wir denn aktuell bei der Umsetzung der Ideen, die Broadcom mit VMware hat?
Naja, die Broadcom hat, glaube ich, zwei Möglichkeiten gehabt nach der Übernahme. Entweder man macht es sehr langsam. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Veränderungen in kleineren Schritten kommen, dafür, dass es wahrscheinlich zu einer Never-Ending-Story wird. Und so hat man sich entschieden, diese Veränderungen sehr rasch umzusetzen. Also von einem Schlag auf den anderen. Wir haben, wie du richtig gesagt hast, die Partnerverträge gekündigt, alle Partner mit neuen Verträgen ausgestattet. Wir haben unsere Distributorenlandschaft verändert. Wir haben auch längst fällige, schon in der Vergangenheit begonnene Umstellungen, also von dieser Vielzahl unterschiedlicher Lizenzierungsmodelle. Wir hatten ja Term Licenses, Perpetual Licenses, Subscription Licenses. Kunden hatten VCPP Lizenzen, OEM Lizenzen, alles irgendwie durcheinander. Das wurde sehr rasch konsolidiert aus einem ganz klaren Ansatz heraus. Unsere Idee, den Kunden den Komfort und die Leistungsfähigkeit, die Skalierbarkeit, die Automatisierung der Cloud-Technologie, die alle Kunden ja wollen, zur Verfügung zu stellen, funktioniert nur, wenn wir überall ein einheitliches Modell haben. Das heißt, wenn es für den Kunden möglich ist, mit der gleichen Lizenz im eigenen Rechenzentrum wie bei einem Hyperscaler, wie bei einem lokalen Cloud-Provider-Partner die gleiche Applikation laufen zu lassen, die Plattform immer mitzugeben. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich überall eine, wir nennen das License Portability habe, also meine Lizenzen beliebig hin und her schieben kann, ohne dass ich ständig überlegen muss, habe ich dafür jetzt die richtigen Lizenztypus oder ist es vielleicht noch ein alter oder habe ich 5 alte und 3 neue. Das funktioniert nicht. Daraufhin hat man sich sehr schnell entschieden, das auf eine einheitliche Plattform zu heben, einen längst fälligen Schritt der Umstellung von der CPU auf die Core zu machen, gleichzeitig damit auf eine Vereinheitlichung über alle Produkte. Wir haben also alle unsere Produkte, wenn man will, konsolidiert. Wir hatten doch über 18.000 Produkte in unserer Preisliste, was dazu geführt hat, dass die Kunden die Möglichkeit hatten, in der Vergangenheit sich sehr bunte Blumensträuße zusammenzuflechten aus unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen Lizenztypen und aus unterschiedlichen Release-Ständen. Feedback der Kunden war, dass das zwar sehr flexibel ist, aber bei größeren Installationen fast nicht mehr wartbar wurde, wo Kunden ein Jahr und mehr gebraucht haben, um eine größere Installation verteilte Umgebungen abzudaten, aktuell zu halten. Wir uns teilweise dem Vorwurf entgegengesehen haben, dass wir eine Innovationsbremse werden für die Kunden. Denn wir haben schon neue Technologien, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, während die noch mit der Uralt-Version herumtun, um die Dinge zu testen, zu integrieren. Davon gehen wir weg. Wir sagen heute, die Kunden bekommen mit vCloud Foundation eine Plattform, die den Komfort, den die Kunden bei den Hyperscalern ja so schätzen, im eigenen Datacenter zu haben, den wir mit einem Schlag regelmäßig updaten können, wo alle Kunden auf dem gleichen Release-Stand sind, wo wir systematisch alle Kunden hin führen werden und darauf konsolidieren werden. Und das bringt ihnen einen großen sowohl technischen als auch wirtschaftlichen Vorteil.
Zum Thema V-Cloud Foundation kommen wir dann gleich noch. Ich würde gerne noch ein bisschen bei den operativen Dingen bleiben. Jetzt hat ja die VMware, die Broadcom, die Systeme getauscht, geändert, die Migration gemacht. Zu Beginn hat es geheißen eine Woche, dann hat es geheißen zwei Wochen. Am Ende sind es, ich weiß es nicht, 3 Monate geworden. Wie ist denn der Stand der Dinge aktuell? Wie schaut es denn aus im Backoffice der VMware?
Und jeder, der versucht hat schon einmal oder Erfahrung hat mit der Umstellung von ERP-Systemen, weiß, dass am Anfang des Projektes die Dinge immer einfacher scheinen, als sie dann in der Umsetzung wirklich sind. Wir haben von unseren alten SAP und Salesforce umgestellt auf Oracle und Google. Das ist ein Riesenschritt gewesen. Da hat man natürlich, wie bei immer solchen Datenmigrationen, nicht immer alles reibungslos gegangen ist, ja. Kann man darüber diskutieren, ob man sich hätte ein bisschen länger Zeit lassen können, aber man hat sich halt entschieden, das so durchzuziehen. Wir haben auch unterschiedliche Kundenstammdatenbestände miteinander bei der Gelegenheit konsolidiert. Auch da entstehen immer wieder Schwierigkeiten. Wir sind jetzt, würde ich sagen, zu 95% in trockenen Tüchern und im sicheren Hafen. Es wird sicherlich, bis die letzten Fehler aus solchen Systemen heraus sind, bis die letzten Stammdaten korrigiert sind, sicherlich noch ein bisschen Wasser die Donau hinunterrinnen. Zumal man ja sagen muss, auch uns vorher waren unsere Daten nicht 100% perfekt und ich habe noch keinen einzigen Kunden gesehen, dessen ERP-Stammdaten perfekt und 100% waren. Insofern fühle ich mich da in guter Gesellschaft. Aber ich gehe davon aus, dass wir diese Wartezeiten, die entstanden sind im Generieren von Quotes, die dann teilweise nicht rechtzeitig bei den Partnern waren, nicht rechtzeitig bei den Kunden waren, teilweise Fehler entstanden sind, dass wir da jetzt durch sind.
Vielleicht noch eine Frage zum Markt. Man hat ja sehr viel gelesen, sehr viel Unzufriedenheit von Kundenseite, die, glaube ich, du hast es schon erwähnt, mit der Reduktion der Preisliste, mit der Reduktion der Komplexität der Preisliste ist natürlich einhergegangen. Es gibt 2 wesentliche Produkte jetzt und da hat man gelesen, bis zu 12- oder 14-facher Preis kommt jetzt beim Kunden an. Du bist ja viel unterwegs bei den Kunden. Wie ist denn die Wahrheit? Wie ist denn die Situation wirklich?
Die Frage, wie sich der Preis heute darstellt für einen Kunden, hängt davon ab, wo der Kunde vorher war und was er womit vergleicht. Wenn ich kleine Orangen mit großen Äpfeln vergleiche, ist klar, dass der Vergleich nicht passen wird. Wir haben eigentlich für alle unsere Kunden eine Lösung gefunden. Sei es, dass man sagt, Kunde braucht längere Zeit für diese Migration, Kunden haben die Möglichkeit, die bestehenden Verträge im Moment weiterzufahren und später umzusteigen. Gleichzeitig sehen die Kunden den Vorteil, den diese Konsolidierung bringt. Denn die Tatsache, dass Kunden den Komfort der Automatisierung, die Skalierbarkeit einer Cloud-Plattform, die Möglichkeit, sowohl klassische Applikationen als auch Container-Applikationen auf der Plattform laufen zu lassen. Das sind alles Vorteile, die Kunden sehen und auch nutzen wollen. Jetzt gibt es Kunden, die sagen, ja, wir können aus zum Beispiel Hardware-Generations- und Lebenszyklusgründen nicht schnell genug auf so eine Plattform gehen. Oder Kunden, die sagen, wir sind zwar noch nicht dort, wir wollen aber trotzdem in diese Plattform einsteigen. Da gibt es also, je nachdem, wo der Kunde vorher war und wie seine individuelle Situation ist, immer auch einen individuellen Pfad auf diese neue Plattform hinaufzuwechseln. Natürlich war der größte Unterschied bei den Service-Providern. Wir haben in der Vergangenheit, ich habe es vorhin schon mit den Lizenzen erwähnt, Service-Provider gehabt, die Kunden mit Perpetual-Lizenzen im Hosting betrieben haben. Da kann ich natürlich, wenn ich den Divisor groß genug mache, komme ich auf einen x-beliebigen Preis, der unendlich klein sein kann. Für die Kunden ist natürlich in der Logik, alle sollen die gleiche Plattform benutzen, die Nutzung dieser Plattform heute scheinbar teurer geworden. Sie bringt aber auch ein Vielfaches an Leistung für die Kunden, die Service-Provider wieder ihren Kunden zur Verfügung stellen können.
Also durchaus unterschiedliche Ergebnisse, die rausgekommen sind und eine gewisse Flexibilität.
Auch das. Also wir haben bis jetzt noch mit keinem Kunden eine Situation gefunden, die wir nicht lösen konnten.
Vielleicht zurück, du hast das vorhin schon angesprochen, das Thema VCF, VMware Cloud Foundation. Jetzt sage ich mal, die Reduktion auf die Preisliste ist das eine. Jetzt bekommen Kunden, die jetzt renewen, eine höherwertigere Lizenz, die viele, viele Dinge umfasst. Vielleicht kannst du uns dann Abriss geben, was kann ein Kunde denn mit einer VCF-Lizenz anfangen? Was ist denn die Perspektive für den Kunden?
Wir haben uns angeschaut, wo der Markt heute hingeht. Und am Markt haben sich sozusagen zwei Tendenzen durchgesetzt. Das eine ist die Attraktivität der Cloud-Angebote. Also die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Plattform, wo ich eine Applikation einfach hinüberschieben kann und mich nicht um die Infrastruktur kümmern muss, die Infrastruktur als Service zur Verfügung gestellt wird. Das ist für viele Kunden sehr attraktiv. Das ist der Erfolg der Hyperscaler. Gleichzeitig haben viele Kunden natürlich Bedenken, weil der Einstieg in so eine Hyperscaler-Welt, wenn sie hochproprietär ist, wie sie halt von den großen Hyperscalern angeboten wird, setzt voraus, dass ich meine Applikationen angreifen muss. Ich muss also alle Dinge anschauen, muss meine Applikationen technisch migrieren. Das kostet einen Haufen Geld und ist sehr risikoreich. Und am Schluss habe ich das Gleiche, was ich jetzt habe, nur auf einer anderen Plattform. Der Charme dieser Plattform, gepaart mit der Möglichkeit, das im eigenen Rechenzentrum zu machen, ist Angebot von VCF. VCF ist nichts anderes als eine Private Cloud Plattform, die technologisch das, was ein Hyperscaler macht, im eigenen Datacenter zur Verfügung stellt, mit dem Charme, dass ich die bestehenden Applikationen, die heute ja schon in der einen oder anderen Form auf VCF laufen, einfach weiterlaufen lassen kann. Ich bekomme die Skalierung, die Automatisierung, die Security Features, für alle Arten von Applikationen in einer Plattform, die ich von den gleichen Leuten betreiben lassen kann. Ich verliere also nicht das Skillset. Ich habe nicht das Problem, dass ich dann fürs Data Center und für jeden meiner Hyperscaler ein eigenes Team aufbauen muss. Und wir alle kennen das Problem, dass die Kunden ohnehin aufgrund der Babyboomer-Situation und dem, sagen wir mal, hinten nachhinken unseres Bildungssystems zu wenig Fachkräfte haben, zu wenig Experten haben. Ich kann also mit der bestehenden Mannschaft die Vorteile eines Hyperscaler-Umgebungsmodells im eigenen Rechenzentrum haben. Das ist VCF. Und das ist jene Plattform, wo wir mit der Akquisition durch die Broadcom auch die Möglichkeit haben, massiv mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also das Commitment der Broadcom war, 2 Milliarden in den nächsten 24 Monaten in die Weiterentwicklung von der VCF-Plattform zu stecken. Das ist schon viel Geld, wo man sehr viel Features bauen kann. Wir haben jetzt die ersten Versionen 5.2 auf den Markt gebracht. Wir haben bereits die erste Vorschau geliefert, was die nächsten Versionen können. Wir werden in Barcelona im Herbst dann offiziell herzeigen, was die nächsten Versionen können.
Das wäre die nächste Frage gewesen, wenn Geld reingesteckt wird. Was kommt denn? Kommt künstliche Intelligenz, kommt Machine Learning, kommen irgendwelche solchen Dinge, die den Kunden auch helfen, das noch mehr zu automatisieren?
Ja, es gibt mehrere Richtungen. Natürlich ist die Private KI eine der Services, die auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt werden, neben Database Services und anderen. Kommt auch, oder gibt es die gemeinsam mit Nvidia entwickelte Private KI. Ähnliches Problem wie bei den Hyperscalern. Ich kann, wenn ich meine heute KI einsetzen möchte, die Frage, welche Daten sind denn verwendet worden, um das System zu trainieren? Die zweite Frage ist, wem gehören die Ergebnisse? Und wie kann ich absichern, dass diese nicht zurückfließen in die allgemeine Antwortwolke? Was mir wahrscheinlich als Unternehmen, wenn es um meine eigenen Daten geht, wo ich wissen möchte, wie hoch ist die Qualität der Information, die zum Lernen des Systems geführt hat, gleichzeitig Kontrolle habe und Transparenz habe über den Algorithmus, mit dem diese Daten bearbeitet werden, den ich ja, wenn ich ihn nicht kenne, kann er mir irgendwas liefern. Und auf der dritten Seite die Frage, wem gehören die Ergebnisse und wie kann ich sicherstellen, dass die Intellectual Property, die ja in diesen Ergebnissen inhärent drinnen ist, auch wieder mir gehören. Deswegen gibt es viele Kunden, die für viele Use Cases, und wir reden jetzt nicht für die Spielereien, mit denen die Kinder ihre Schularbeiten fälschen, sondern jene Dinge, die Unternehmen in ihrer betrieblichen Praxis nutzen wollen, auf solche Private KI-Systeme. Und wir bieten heute gemeinsam entwickelt mit Nvidia eine Private KI-Lösung auf Basis VCF. Das ist eine von den Services, die die Kunden dann nutzen können. Denn nicht jedes Unternehmen braucht das Large Language Model, mit dem man also jede Form von Antwort in der Theorie bekommt, sondern meistens sehr spezifische Use Cases, wo Kunden ganz gezielt mit diesen Lösungen auf dieser Plattform eben auch zum Beispiel ihre eigene Produktweiterentwicklung forcieren können. Und da braucht man eine Private KI-Plattform und das ist eben VCF und die Lösung, die wir dazu anbieten.
Wenn es jetzt kleinere Kunden gibt, die vielleicht nicht die finanzielle Kapazität haben, da VCF großartig zu installieren, auszurollen, aber die trotzdem gerne diese Vorteile nutzen möchten, so alles, was Software-Defined Data Center betrifft, wird es da irgendwann einmal auch ein Angebot geben von der VMware für diese Kunden?
Gut, gibt es heute zwei Möglichkeiten. Es gibt natürlich die lokalen Service-Provider. Es gibt eine Vielzahl von lokalen Service-Providern, die heute VCF als Plattform aus der Steckdose anbieten, die natürlich damit ein guter Zwischenschritt sind, wo ich den Komfort habe, aber mich selber nicht um die Infrastruktur kümmern muss, wo es jemanden gibt, der die Infrastruktur für mich hostet. Gibt es in Österreich eine ganze Reihe von denen, auch lokal fokussiert auf den mittelständischen österreichischen Markt. Das ist eine Möglichkeit, den Komfort der Plattform zu nutzen. Auch das kann man jetzt wiederum mit dem eigenen Rechenzentrum, wenn man noch immer eigene Infrastruktur hat, mit so einem Service-Provider-Angebot kombinieren. Und dadurch, dass ja die Lizenz beliebig skaliert, wir können ja im Prinzip einen Core verkaufen, kann auch ein Kunde, der jetzt sagt, ich habe aber kein großes Datacenter, ich habe ein kleines Datacenter, ich möchte aber trotzdem eben mit einer kleinen Mannschaft globales Geschäft machen, kann er auch mit einer kleinen VCF-Installation, das skaliert ja beliebig, also ab 3 Maschinen aufwärts, kann man also eine VCF-Plattform betreiben.
Vielleicht abschließend noch eine Frage, die Österreich lokal betrifft. Jetzt gibt es ja einiges an Veränderungen auch im Personal bei der VMware, hat man ja auch gelesen in der Zeitung. Aber vielleicht kannst du uns nur ein bisschen noch einen Überblick geben, wie die Betreuung der Kunden in Österreich organisiert ist.
Gut, wir haben in Österreich ich nenne sie jetzt alte Mannschaft, die alte VMware-Mannschaft 1:1 in die Broadcom übernommen. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Wir haben natürlich ein bisschen umstrukturiert im Vertrieb, wie man das regelmäßig macht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir fokussieren uns jetzt auf unsere großen Kunden mit einer noch stärkeren Direktvertriebsorganisation. Und wir holen uns für den Mittelstandsbetrieb oder Mittelstandsvertrieb und die Unterstützung der Kunden noch mehr Support von den Partnern. Das heißt, wir haben jetzt das Mittelstandsgeschäft in eine eigene Organisation ausgegliedert. Damit können sich unsere Vertriebskollegen auf die Großkunden noch stärker fokussieren und wir kriegen hoffentlich bald jetzt auch eine höhere Schlagzahl für den Mittelstand hin. Das machen wir zum Teil aus Österreich. Die Kolleginnen, die das in der Vergangenheit gemacht haben, sind auch weiter da. Wir haben die verstärkt mit einem Shared Service Center in Prag, die auch wiederum die Betreuung der mittelständischen Kunden noch forcieren, während die Mannschaft der 6-7 Kollegen der Vergangenheit weiter diese Kunden betreut. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Auch die Sales Support Mannschaft, die Mannschaft der Technical Account Manager, die sind alle noch da. Was wir natürlich im Zuge dieser Effizienzsteigerung, wie sie die Broadcom ja von vornherein angekündigt gemacht haben, ist von diesen Mittelebenen, die sich halt im Zuge so einer Startup-Company, die sehr stark wächst wie die Broadcom, ist es, glaube ich, eine richtige Entscheidung zu irgendeinem Zeitpunkt zu sagen, haben wir nicht da oder dort auch ein bisschen zu viel Speck angesetzt, sind wir da vielleicht ein bisschen zu langsam geworden, haben wir vielleicht nicht schnell genug auf Kundenanforderungen reagieren können. Da hat man Gott sei Dank ein bisschen verschlankt in dem Bereich, hat also Hierarchieebenen auf der internationalen Ebene rausgenommen. Wir sind heute in einem Verbund mit den deutschen und den Schweizer Kollegen in einer Dachorganisation, was natürlich den Vorteil hat, dass wir auf einmal auf viel mehr Ressourcen zugreifen können, weil es für den Kollegen in Deutschland ja genauso gut ist, wenn er in Österreich einen Kunden unterstützt, wo es vorher durch diese Landesgrenzen ein bisschen schwieriger war. Das bringt sicherlich für unsere Kunden noch mehr Komfort und mehr Service.
Gut, Peter. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank für deine Ausführungen, für die Details und ja, alles Gute und hoffentlich ruhigere Gewässer.
Das sicher und danke dir für die Zeit. Dankeschön.